In our last three sessions, we've been working our way through stage 10 of our pilgrimage, which is the last stage.
In den vergangenen drei Lehreinheiten arbeiteten wir uns durch die 10. Phase unserer Pilgerreise, die letzte Phase, bevor wir unser Ziel erreichen. Hier geht es um die Beziehung des Gläubigen zum Gesetz. Unsere heutige Lehreinheit ist die letzte Lehreinheit der 10. Phase. In der vorigen Lehreinheit wies ich darauf hin, dass die Konfrontation mit dem Gesetz einen inneren Konflikt in demjenigen auslöst, der den Willen Gottes tun möchte. Ich verglich dies mit der Situation Rebekkas, als sie mit den Zwillingen Esau und Jakob schwanger war. Esau ist ein Sinnbild des fleischlichen Menschen, Jakob ein Sinnbild des geistlichen Menschen. Ich sagte, dass Paulus offenbar genau denselben inneren Konflikt durchlebte und am Ende von Römer 7 voller Pein ruft: Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Doch darauf folgt seine triumphale Antwort: Gott sei Dank gibt es einen Ausweg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich sagte, dass dieser Ausweg über das Kreuz führt, über das stellvertretende Opfer Jesu, denn am Kreuz wurde in Jesus unser alter Mensch, dieser Leib der Sünde, getötet. Und durch diese Exekution am Kreuz können wir von der Herrschaft unseres alten, fleischlichen Wesens befreit werden. Wir können freigesetzt werden, um Gott im Geist zu dienen. Ich denke, wir sollten uns kurz Römer 6 ansehen, Vers 6. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Das ist, wie ich bereits sagte, eine historische Tatsache. Es stimmt, ob du es weißt oder nicht. Doch wenn du es weißt und glaubst, wird es dich verändern. Unser alter Mensch wurde mit ihm gekreuzigt. Damit der Leib der Sünde abgetan sei. Ich sage stattdessen lieber wirkungslos gemacht oder außer Kraft gesetzt. Dass wir nicht länger Sklaven der Sünde sind. Die Schlussfolgerung lautet: Solange man dem alten Menschen nach wie vor gestattet, sich durchzusetzen, bleiben wir Sklaven der Sünde. In Römer 6,6 wird dies als etwas dargestellt, was Jesus für uns getan hat. Unser alter Mensch, unser fleischliches Wesen, wurde mit ihm gekreuzigt. Aber diese Wahrheit muss man auch noch aus einem anderen Blickwinkel beleuchten, was ich jetzt tun möchte. Es gibt auch etwas, das wir tun müssen. Es ist nicht so, dass dies alles so ganz einfach geschieht, weil Jesus es getan hat. Es ist eine bestimmte Glaubensreaktion unsererseits erforderlich. Deshalb möchte ich nun Galater 5,24 aufschlagen, wo meiner Meinung nach dargestellt wird, wie wir reagieren müssen. Es heißt dort: Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das ist das Kennzeichen derer, die wirklich Jesus Christus angehören und nicht eine Lehre oder eine Denomination. Ihr Kennzeichen ist etwas, das in ihrem Inneren geschehen ist. Durch einen Akt ihres eigenen Willens und Glaubens haben sie ihr Fleisch gekreuzigt. Römer 6,6 zeigt die Seite Gottes. Unser alter Mensch wurde mit Jesus gekreuzigt. Das ist die Grundlage. Doch Galater 5,24 ist die Reaktion, die von uns gefordert wird. Wer Christus Jesus angehört, hat das Fleisch gekreuzigt. Auf der Grundlage dessen, was Jesus für uns getan hat, haben wir das Kreuz auf unser eigenes fleischliches Wesen angewandt. Es ist nicht gerade leicht, am Kreuz zu sterben. Es ist schmerzhaft. Und deshalb lässt sich auch ein gewisses Maß an Schmerz nicht vermeiden, wenn man in dieses Leben der Freiheit und des Segens und des Sieges hineinkommen möchte. Wir kommen nur dorthin, indem wir unser Fleisch kreuzigen. Wir selbst müssen gewissermaßen die Nägel nehmen und sie in unsere eigenen Hände und Füße schlagen. Wir müssen aus freien Stücken unseren Platz am Kreuz einnehmen und uns mit Jesus in seinem Tod identifizieren. Ich betone noch einmal, dass dies nicht ohne Schmerzen abgeht, aber es ist der beste Weg. Ich möchte gerne eine Schriftstelle lesen, die mir jahrelang rätselhaft erschien. 1. Petrus 4, 1-2. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so waffnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Mit anderen Worten, stellt euch darauf ein, dass auch ihr im Fleisch leiden müsst. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Nun, dieses Statement erstaunte mich. Ich sagte mir, ich habe eigentlich immer gedacht, Jesus hätte all das Leid schon getragen. All das geschah doch bereits am Kreuz. Warum müssen dann wir im Fleisch leiden? Aber dieser Satz, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, ließ mich nicht mehr los. Ich dachte mir, es wäre wunderbar, mit der Sünde abgeschlossen zu haben. Und obwohl mir dieser Satz an sich recht abschreckend erschien, fand ich doch das Resultat überaus anziehend. Und deshalb begann ich darüber zu beten und nachzusinnen. Lesen wir noch den nächsten Vers. Hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit, das heißt die Zeit in unserem physischen Leib, nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Wiederum finde ich diese Möglichkeit ausgesprochen attraktiv, den Rest meines Lebens nicht mehr für die Begierden meines fleischlichen Wesens zu leben, sondern um den Willen Gottes zu tun. Und soweit ich mein eigenes Herz kenne, ist es mein aufrichtiges Bestreben, den Willen Gottes zu tun. Aber hier hat es den Anschein, als wäre der Weg dorthin recht schmerzhaft. Ich weiß nicht, wie lange ich über diese Aussage nachgedacht habe, aber ich glaube, Gott hat mir die Antwort gegeben und ich möchte sie euch nicht vorenthalten. Ich denke, es geht hier um etwas ausgesprochen Praktisches. Ich würde sagen, dass dir im Endeffekt zwei Alternativen zur Wahl stehen. Du kannst auf die Art und Weise leiden, die Gott vorgesehen hat, oder du leidest auf deine eigene Art, aber leiden wirst du auf jeden Fall. Jeder, der behauptet, im Leben eines Christen gebe es kein Leid, betrügt dich und steht außerdem im krassen Widerspruch zur Bibel. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben, und das dürfte euch wohl einleuchtender sein als eine lange Erklärung. Nehmen wir eine hübsche, junge Christin, ungefähr 20 Jahre alt. Sie hat eine wunderbare Begegnung mit dem Herrn gehabt, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, möchte Gott dienen, ist Mitglied einer guten Gemeinde und hat einen liebevollen, gütigen und reifen Pastor. Dann lernt sie einen jungen Mann kennen. Nun, das geschieht im wirklichen Leben natürlich nie, das ist nur fiktiv. Aber sagen wir mal, sie lernt einen jungen Mann kennen, er ist kein überzeugter Christ, zeigt aber großes Interesse an ihr und sagt, ich gehe mit dir in die Gemeinde, ich tue alles, was du willst, ich will dich heiraten. Ich werde alles tun, was ich tun muss, um dich zu heiraten. Also geht er mit in die Gemeinde, singt die Lieder mit und hört sich die Predigten an. Die junge Frau geht zu ihrem Pastor und sagt, ich habe diesen Mann kennengelernt, er möchte mich heiraten, was soll ich tun? Der Pastor sagt, heirate ihn nicht. Er hat sich nie persönlich für den Herrn entschieden, er kommt nur in die Gemeinde, weil er dich will. Und sobald er dich hat und du mit ihm verheiratet bist, hast du keine Garantie, dass er auch dann noch mit in die Gemeinde gehen wird. Vergesst nicht, dass ich 9 Töchter großgezogen habe, ich habe also einige Erfahrung in diesem Bereich. Jetzt hat die junge Frau 2 Möglichkeiten. Die richtige Wahl sieht so aus, dass sie das Kreuz auf ihr fleischliches Wesen anwendet. Ihr fleischliches Wesen sehnt sich natürlich nach diesem Mann. Sie sieht vor ihrem inneren Auge alle möglichen Bilder vom Eheglück, von Familie und von Kindern. Sie stellt sich den Mann ständig so vor, wie er ihrem Wunsch nach sein soll. Ist euch schon mal aufgefallen, wie leicht es uns fällt, das mit anderen Menschen zu tun? Wir sehen sie nicht, wie sie wirklich sind, sondern wir sehen sie so, wie wir sie gerne haben möchten. Und wenn wir dann im Laufe der Zeit herausfinden, wie sie wirklich sind, sind wir fassungslos und desillusioniert. Das ist euch noch nie widerfahren, aber es gibt Leute, die sowas schon erlebt haben. Die erste Alternative sieht also so aus, dass ich dem Wort Gottes aus dem Mund meines Pastors gehorche. Ich erkenne, dass er nur das Beste für mich will und deshalb schlage ich die Nägel in mein eigenes Fleisch. Ich nehme meinen Platz am Kreuz ein und sage, ich bin mit Christus gekreuzigt. Die Begierden in mir, die Gott nicht wohlgefällig sind, die nicht im Willen Gottes sind, ich töte sie jetzt. Ich nehme meinen Platz am Kreuz ein, ich schlage die Nägel in meine eigenen Launen und Leidenschaften und Begierden. Gewiss, das tut weh, aber der Schmerz ist nicht von Dauer. Der Schmerz führt zu etwas Schönem und zu etwas Wunderbarem, zu einem Leben, das du wirklich ganz und gar für Gott lebst. Die andere Alternative ist die schlechtere Alternative. Die Frau hört nicht auf ihren Pastor, setzt sich durch und heiratet den Mann. 15 Jahre später lässt er sie dann wegen einer anderen Frau mit 3 Kindern sitzen und sie hat schreckliche 15 Jahre hinter sich. Erzählt mir nicht, das sei nicht schmerzhaft. Das ist viel schmerzhafter als die göttliche Alternative. Am Ende der 15 Jahre hat sie verstanden, dass es sich nicht lohnt, den falschen Mann zu heiraten. Aber es war ein langer, schmerzlicher Weg, bis sie das verstanden hat. Wie auch immer sie in die Absichten Gottes eintritt und Gottes Willen versteht, es wird in jedem Fall wehtun. Versteht ihr das? Aber ihr könnt diesen Schmerz auf die Art und Weise Gottes haben, indem ihr das Kreuz in eurem eigenen Leben anwendet. Ihr könnt diesen Schmerz aber auch auf die weltliche Art haben, und das ist sehr, sehr unangenehm. Wenn du den Willen Gottes einmal verlassen hast und du deinen eigenen Begierden gefolgt bist und deinem fleischlichen Wesen nachgegeben hast, ist der Weg zurück zu Gott sehr, sehr weit. Vielleicht fühlt sich ja der eine oder andere von dem, was ich eben sagte, angesprochen. Wenn ich deine Situation beschrieben habe, dann gebe ich dir den Rat, den Weg Gottes zu gehen. Er ist schmerzhaft, du musst dich selbst verleugnen, du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Weißt du eigentlich, was dein Kreuz ist? Nun, jemand gab einmal eine zweifache Definition dessen, was dein Kreuz ist. Zunächst einmal ist dein Kreuz der Ort, an dem sich dein Wille und Gottes Wille kreuzen. Jeder von uns, der Jesus nachfolgt, muss früher oder später an einen Punkt kommen, an dem er sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Jesus war nicht der Einzige, der dies sagen musste. Die andere Definition des Kreuzes lautet, es ist der Ort, an dem du stirbst. Es ist der Ort deiner Exekution. Gott wird dir das Kreuz nicht aufdrücken. Jesus sagte, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Du kannst nur dann Jesus nachfolgen, wenn du dich selbst verleugnet und dein Kreuz auf dich genommen hast. Das Kreuz ist das Werkzeug der Exekution, aber es ist auch der Weg in die Freiheit. Es ist der Ausweg. Und wenn du das Kreuz in deinem Leben wirklich akzeptiert hast, dann kannst du sagen, ich habe mit der Sünde abgeschlossen. Jetzt lebe ich mein Leben für den Willen Gottes. Dann kannst du wie Paulus sagen, Gott sei Dank gibt es einen Ausweg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich möchte in dieser Lehreinheit noch zu erklären versuchen, welcher Unterschied zwischen dem besteht, dass man Gott unter dem Gesetz gehorcht und dass man Gott unter der Gnade gehorcht. In beiden Fällen ist es das letztendliche Ziel, Gott zu gehorchen, aber die beiden Arten von Gehorsam unterscheiden sich eben voneinander. Zur Verdeutlichung greife ich ein einfaches Gebot auf, das sowohl im mosaischen Gesetz des Alten Testaments wie auch in einem der neutestamentlichen Briefe formuliert wird. Es sind exakt dieselben Worte. Sie haben Gültigkeit für uns, gleichgültig, ob wir unter dem Gesetz oder unter der Gnade stehen. Ich möchte euch kurz den Unterschied zwischen beiden aufzeigen. Das Gebot lautet, seid heilig, denn ich bin heilig. Ein recht einfaches Gebot. Wir finden es unter anderem in 3. Mose 11, 45, wo Gott durch Mose zu Israel spricht, denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. In diesem Kontext bedeutet das, ihr müsst ein unglaublich komplexes System aus Regeln befolgen, jene Regeln und Vorschriften, die in den vorangegangenen Versen dieses Kapitels dargelegt wurden. Dieser Weg zur Heiligkeit lautet, ich muss dies tun, ich muss jenes tun, und auch das muss ich tun, und dies darf ich nicht tun, und jenes darf ich auch nicht tun. Das ist die Reaktion der Gesetzlichkeit auf die Anforderung, heilig zu sein. hört euch mal einige dieser Gebote an. Ich denke, dass sich nicht viele Leute darüber im Klaren sind, dass all dies dazugehörte, wenn man unter dem Gesetz des Mose stand. Lesen wir einige der vorangegangenen Gebote in diesem Kapitel. In 3. Mose 11, Vers 26 heißt es beispielsweise: Für jedes Tier, das gespaltene Hufe, aber nicht wirklich aufgespaltene Hufe hat und nicht wiederkäut, gilt: Unrein sollen sie euch sein. Jeder, der sie berührt, wird unrein sein. Wenn man also eines dieser Tiere berührt, beispielsweise ein Kamel, das gespaltene Hufe hat und nicht wiederkäut, wird man unrein. Das heißt, man ist bis zum Sonnenuntergang aus der Gemeinschaft des Volkes Gottes ausgeschlossen und muss zahlreiche Reinigungsrituale durchlaufen. Lesen wir weiter. Und alles, was auf seinen Tatzen geht, dazu zählt auch dein Hund und deine Katze. Unter allem Getier, das auf Vieren geht, sie sollen euch unrein sein. Jeder, der ihr Aas berührt, wird unrein sein bis zum Abend. Und wer ihr Aas trägt, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Unrein sollen sie euch sein. Das ist doch wirklich alles andere als einfach, nicht wahr? Wenn du also unter dem Gesetz stehst, bist du jedes Mal, wenn du eine tote Katze berührst, bis zum Abend unrein. Dann musst du dich am ganzen Körper waschen und neue Kleider anziehen. Weiterhin sollen folgende Tiere euch unter den kleinen Tieren, von denen die Erde wimmelt, als unrein gelten: das Wiesel, die Maus, alle Arten Eidechsen, nämlich der Mauergecko, der Dornschwanz, der Schleuderschwanz, der Salamander und das Chamäleon. Diese sollen euch unter allen kleinen Tieren als unrein gelten. Weiters heißt es: Und alles, worauf eines von ihnen fällt, wenn sie tot sind, wird unrein sein. Wenn also eine tote Eidechse auf etwas fällt, dann wird dies unrein, und Eidechsen sterben nun mal und dann fallen sie vom Baum. Zumindest tun sie das in Florida. Jedes Holzgerät oder ein Fell oder ein Kleid oder Sack, jedes Gerät, womit eine Arbeit verrichtet wird, es soll ins Wasser getan werden und wird bis zum Abend unrein sein. Dann wird es rein sein. Und jedes irdene Gefäß, in das eines von ihnen hineinfällt, alles, was darin ist, wird unrein sein, und das Gefäß sollt ihr zerbrechen. Es heißt also, ihr dürft es nie wieder verwenden. Weiter im Text: Von aller Speise, die gegessen wird, auf die solches Wasser kommt, gilt, sie wird unrein sein, und alles Getränk, das getrunken wird, wird unrein sein in jedem solchen Gefäß. Und so geht es weiter. Versteht ihr? Das ist ein ungemein ausgetüfteltes und komplexes System. Es umfasst eine Vielzahl komplizierter Details, und am Ende dieser Aufzählung sagt der Herr: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Was bedeutet denn das in diesem Kontext? Was heißt es, in diesem Kontext heilig zu sein? Es heißt, jede einzelne dieser Anordnungen zu befolgen und gegen keine einzige zu verstoßen. Das ist Heiligkeit nach dem Gesetz, eine absolut gültige Heiligkeit, vorausgesetzt du schaffst es. Wie Paulus sagte, das Gesetz ist vollkommen, aber nur sehr schwer zu halten. Schlagen wir nun 1. Petrus 1 auf und lesen wir ab Vers 14. Diese Worte richten sich an Christen, die die Erlösung Jesu für sich angenommen haben. Zitat: Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben: Seid heilig, denn ich bin heilig. Wo steht das geschrieben? In 3. Mose 11, 45. Sagt Petrus uns hier, wir müssten all diese Vorschriften über Eidechsen und Katzen und Hunde befolgen? Nun, offensichtlich nicht. Er erwartet demnach etwas anderes. Wie sieht die Alternative aus? Die Heiligkeit nach dem Gesetz sagt: Ich muss all diese Vorschriften einhalten. Ich muss dies tun, ich muss jenes tun, ich darf dies nicht, ich darf jenes nicht. Wie reagiert der Glaube darauf? Wie sieht die Alternative aus? Ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich werde es ganz einfach formulieren und gar nicht näher darauf eingehen. Der Glaube reagiert so, dass er sagt: Jesus in mir ist meine Heiligkeit. Ich verlasse mich nicht auf mich selbst, ich befolge kein System aus Vorschriften, sondern ich lasse Jesus in mir und durch mich heilig sein. Eine Frau in einer Gemeinde war bekannt für ihren heiligen Lebenswandel. Und jemand sagte mal zu ihr: Schwester so und so, welches Geheimnis steckt denn hinter deinem siegreichen Lebenswandel? Und sie sagte: Weißt du, jedes Mal, wenn Satan an der Tür klopft, lasse ich Jesus aufmachen. Wisst ihr, das ist die einfachste Beschreibung für die Heiligkeit des Glaubens, die ich mir vorstellen kann. Ich begegne Satan nicht aus eigener Kraft. Ich trete diesen Herausforderungen nicht in meiner eigenen Kraft entgegen. Ich weiß, dass ich den Kürzeren ziehen werde. Ich wende mich einfach an Jesus und sage: Jesus in mir, kümmere du dich um diese Situation. Ich möchte einige Bibelverse darüber lesen. 1. Korinther 1, 30. Aus seinem Handeln, also Gottes Handeln, kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Also, nicht aus unserem eigenen Handeln, sondern durch sein Handeln sind wir in Jesus Christus. Weiter im Text: Der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Wenn ich in einer Situation Weisheit brauche, was tue ich dann? Verlasse ich mich auf meine eigenen cleveren Antworten? Nein, ich sage: Jesus, du bist meine Weisheit. Ich setze dich frei, meine Weisheit zu sein. Wenn ich versucht werde und meine Gerechtigkeit auf die Probe gestellt wird, was tue ich dann? Strenge ich mich umso mehr an? Nein, ich sage: Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Kümmere du dich um diese Situation. Wenn ich in diesem Punkt der Heiligkeit, den wir gerade besprechen, auf die Probe gestellt werde, sage ich einfach, Jesus in mir ist meine Heiligkeit. Ich muss mich nicht abmühen. Ich muss mich nicht plagen und aus eigener Kraft kämpfen. Ich muss es zulassen, dass Jesus mich und die ganze Situation übernimmt. Und dasselbe gilt auch für die Erlösung. Dann noch eine herrliche Schriftstelle, die viele von uns kennen, Philipper 4,13: Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Wie viel vermag ich? Alles. Das heißt nun nicht, ich könnte alles tun, was ich will. Bitte glaub das nicht. Es heißt, ich kann alles tun, was Gott mir aufträgt. Durch ihn, der mich kräftigt, kann ich alles tun, was meinem Gehorsam gegenüber Gott Ausdruck verleiht. Eine noch wörtlichere Wiedergabe dieses Verses lautet: Ich kann alle Dinge tun durch den, der mir im Inneren Kraft gibt. Ich denke, das gibt das Griechische ganz exakt wieder. Ich kann alle Dinge tun durch den, der mir im Inneren Kraft gibt. Bitte sprech mir doch diesen Satz einmal nach. Ich kann alle Dinge tun durch den, der mir im Inneren Kraft gibt. Als nächstes noch eine Aussage aus Hebräer 12,10, wo es speziell um dieses Thema Heiligkeit bzw. Heiligung geht. Der Autor sagt über die irdischen Väter: Denn sie züchtigten uns freilich für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Er, Gott, aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Beachtet, es ist nicht unsere eigene Heiligkeit. Wir bekommen Anteil an der Heiligkeit Gottes durch Jesus, den Heiligen, der in uns wohnt. Wie ich es sehe, liegt der Schlüssel nicht darin, dass wir unsere Glaubensmuskeln anspannen und sagen: Ich kann diese Situation bewältigen, sondern dass wir sagen: Gott, ich kann diese Situation nicht bewältigen. Ich bin schwach. Ich kenne meine Schwächen. Ich übertrage dir die Kontrolle darüber. Ich lasse dich ans Ruder. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Für mich ist das alles andere als einfach, denn als Einzelkind und jemand, der eine erfolgreiche akademische Karriere hinter sich hat, bin ich es gewöhnt, mich selbst um die Dinge zu kümmern. Es fällt mir sehr schwer zu sagen: Das kann ich nicht. Ich werde Jesus diese Sache übertragen. Ich erinnere mich noch, wie ich mit meiner ersten Frau zum ersten Mal mit dem Auto von Kanada in die USA fuhr. Wir hatten Angst vor diesem großen, schnelllebigen Land. Wir hielten uns deshalb auch von den großen Autobahnen fern, weil man dort mindestens 40 Meilen pro Stunde fahren musste. Wir fanden unser Ziel mit Hilfe der Landkarte problemlos und wir haben uns kein einziges Mal verfahren. Vor dem Rückweg sagte Lydia dann, wir sollten für die Fahrt beten. Ich sagte, da brauchen wir gar nicht zu beten. Gott hilf mir, ich werde das nie wieder sagen. Wir kamen auf die Autobahn. Ich verpasste die Ausfahrt und musste 27 Meilen zur nächsten Ausfahrt weiterfahren. Und dann noch einmal 27 Meilen zurück, das sind 54 Meilen. Als wir dann schließlich von der Autobahn abfuhren, ging der Motor kaputt. Ich habe nie wieder gesagt, da brauchen wir gar nicht zu beten. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ich verließ mich dabei auf meine eigene Fähigkeit. Ich sage also nicht, das sei einfach. Ich sage auch nicht, dass man dazu nicht stark sein müsse. Man muss stark sein, aber es ist eben eine andere Art von Stärke erforderlich. Die Stärke liegt darin, dass man sagt, ich verlasse mich nicht auf mich selbst. Ich lasse Jesus ans Ruder. Ich übertrage ihm die Leitung. Du musst immer noch deinen Willen einsetzen. Glaub mir, der Wille spielt eine große Rolle im Leben eines Christen. Als Christ kann man nicht ohne Rückgrat leben und die Dinge einfach so laufen lassen. Davon spreche ich auch nicht. Ich spreche vielmehr davon, dass man mit seinem Willen das Richtige wollen muss. Und zwar jedes Mal, wenn du eine Not oder ein Problem hast. Ja, das geht nicht auf Anhieb. Das ist etwas, das wir Schritt für Schritt lernen müssen. Wir sagen, Gott, ich kann dieses Problem nicht bewältigen. Ich schaffe es nicht. Ich habe nicht die Weisheit. Ich bin nicht stark genug. Doch Jesus, du bist in mir. Ich kann alles tun, was Gott mir aufträgt, durch den, der in mir ist und der mir im Inneren Kraft gibt. Noch etwas dazu. Eine Schwäche von mir, die sicher keiner von euch hat. Wenn ich vor großen Problemen stehe, dann wende ich mich an Gott, doch die kleinen versuche ich selbst zu bewältigen. Ich denke, das bessert sich allmählich, doch dann stellt sich auf einmal heraus, dass die kleinen Probleme zu großen werden. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich euch mit dieser Lehreinheit sagen wollte.